Abgang B beginnt in wenigen Momenten. Begeben Sie sich zum Ausgangspunkt vor der Kunsthalle. In Bern, versteht sich.
Der Elefant ist da. Ein Hörspaziergang von Muda Matis, Sus Zwick und Franzi Madörin. Rundgang B
von Müller bis Lehmann.
Mit Skulpturen von Markus Müller, Haus am Gern, Jürg Stäuble, Lilli Keller und Karin Lehmann.
Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Wir sind
Muda Matis, Sus Zwick
und Franzi Madörin.
Wir werden Sie jetzt durch den gut halbstündigen Skulpturenweg rund um den Helvetiaplatz führen. Meine Damen und Herren, jetzt ist Ihre Vorstellungskraft gefragt.
Sie befinden sich
nun in einer Doppelwelt.
In einer
fiktiven
und in einer
realen. Wir bitten Sie, diese zwei Ebenen nun zu einer zu verschmelzen.
Doch geben Sie Acht, der Helvetiaplatz ist viel befahren. Also bitte seien Sie vorsichtig. Sie stehen vor der Kunsthalle. Wir befinden uns hier im Kirchenfeldquartier.
Von hier aus haben Sie einen wunderbaren Überblick über den Platz.
Gleich rechter Hand ist die Kirchenfeldbrücke.
Links, zentral auf dem Platz, sehen Sie den Brunnen.
Das Welttelegrafendenkmal.
Hinter dem Welttelegrafendenkmal das alles überragende historische Museum.
Hinter diesem das Staatsarchiv.
Die Nationalbibliothek, das Naturhistorische.
Und das Schützenmuseum.
Uns vis-à-vis die Schulwarte.
Heute das Institut für Medienbildung.
Im hinteren Teil das Alpine Museum. Flankiert vom Tempel der Christi Wissenschaft. Heute das Yehudi Menuhin Forum.
Links vom Historischen Museum nicht zu vergessen das ausgediente und umgenutzte Muri-Bähnlein-Bahnhöflein. Der Grand Palais, ein aktueller Kunstraum.
Wow, was für eine geballte Ladung an kultureller Anwesenheit, Repräsentation und Power.
Was für eine Vielfalt an Artefakten,
Kunstwerken, konzentriertem Wissen.
Alles in wenigen Metern Entfernung. Schön.
Doch.
Oft ist uns der Weg zu beschwerlich aus der Hektik des Alltags heraus.
Hin zum Betrachter und Flaneur. Kein Problem. Wir bringen Ihnen die Kunst direkt in Ihr Ohr. Als Kopfkino sozusagen.
Sie werden auf diesem Rundgang 5 Skulpturen vor Ihrem inneren Auge erblicken. Ausgedacht und geschaffen von Künstlerinnen und Künstlern.
Von hier und heute. Für Sie. Die erste Skulptur steht gleich vis-à-vis bei der Schulwarte.
Antik. Eine Skulptur von Markus Müller.
Was hockt da für ein merkwürdiges Mischwesen auf einem Sockel vor der Schulwarte und glotzt aus hohlen Augen zur Kunsthalle hinüber? Ist das ernstzunehmende, abstrakte Kunst oder doch eher eine Parodie darauf? Die gemäßigt moderne Betonskulptur stellt Fragen zur Skulptur an sich und zur Kunst im öffentlichen Raum. Ihre unentschieden abstrahierende Formensprache erinnert vage an mehr oder weniger gelungene Schulhausskulpturen aus den betonbauwütigen 60er Jahren, die mit ihren Öffnungen und Durchbrüchen noch heute auf Schulhausplätzen stehen. Es ist eine rund 4 Meter hohe und in ihrer Ausdehnung 2,5 Meter breite Betonskulptur. Sie steht zwischen der Eingangstreppe und dem Velounterstand und reicht bis zum ersten Stock der Schulwarte und ist mindestens so breit wie die Eingangstür. Sie wirkt wie eine Figur, gezeichnet und ausgeschnitten wie aus einer Wand. Würden wir um die Skulptur herumgehen, sähen wir es. Sie ist flach wie eine Kindermilchschnitte. Hinten und vorne ist sie weiß gestrichen, dazwischen roher Sichtbeton 40 cm Fülle. Während ihre rundliche, asymmetrische untere Hälfte bauchig schwer wie eine Putenkeule wirkt, ist der obere Teil geometrisch, schlank und elegant. Zuoberst ein ausladender horizontaler Balken, darunter zwei quadratische Aussparungen. Die zwei fensterartigen Öffnungen flankieren eine lange bis in den Bauch gezogene Luke. Dieses symmetrisch angelegte Architekturmotiv kann als stilisiertes Gesicht, als Augenpaar, unterbrochen von einer langen Nase, gelesen werden. Mit diesem Blick fürs Gegenständliche gewinnen auch die rudimentären Einritzungen am bauchigen Unterteil der Skulptur figurale Bedeutung. Die zwei ins Material gekritzten, überkreuzten Schmisse bilden so vielleicht ein schief grinsendes Maul. Die verstreuten Kratzer werden zu Bartstoppeln. Das Ganze erinnert an einen wilden Räuber oder an eine Makramee-Eule.
Ja schon, aber irgendwie nicht nur, oder? Ist das nicht arg interpretiert jetzt?
Ja, klar. Der Künstler legt es ja geradezu darauf an, dass wir spekulieren und hineindeuten. Wohlweislich, wie ambivalent und frech das ist, impertinent und subversiv. Doch je mehr Deutungen, je mehr Bezüge wir finden, umso mehr Spaß macht es, weiterzuschauen und weiter zu spinnen. Dabei lässt sich die Skulptur durchaus auch abstrakt lesen. Es ist eben beides. Es ist ein Mischwesen, eine Kippfigur zwischen abstrakt und figürlich, zwischen flach und dreidimensional, Zeichnung und Plastik, zwischen Moderne, Nachkriegskunst und Biederkeit, zwischen witzig und ernst.
Der Bildhauer Markus Müller beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Kunst im öffentlichen Raum. Mit dem Phänomen, dass überall Kunst herumsteht, die man mit der Zeit vergisst, nicht mehr wahrnimmt, weil sie immer schon, in Anführungszeichen, da war. Und wenn man dann diese Kunstwerke nach Jahrzehnten wieder einmal bewusst anschaut und durch die Wiedersichtung neu betrachtet, wirken sie gelegentlich wie UFOs aus vergangenen Zeiten, wie eigenartige Fremde, die gleichermaßen irritieren wie faszinieren und im besten Falle Neues, Ungesehenes zutage führen.
Unser nächstes Ziel, ein Stück die Brücke hoch. Bitte gehen Sie Richtung Fußgängerstreifen und überqueren Sie die Straße zur Schulwarte. Achtung, schauen Sie auf den Verkehr. Trams von links und rechts, Busse, Autos und Velofahrer. Auf der anderen Seite angekommen, laufen Sie die Brücke hoch.
Rechts sehen Sie das Berner Münster und die wunderbare Altstadt. Auf der linken Seite, durch die Blätter oder die Äste, je nach Jahreszeit, das Bundeshaus mit der goldenen Kuppel. Unter uns die Aare und der Sportplatz Schwellenmetterling, der mal ein Fußballfeld war, aber davon mehr im anderen Audiowalk.
Gehen Sie bis zum Beginn des Absperrzauns, der lebensmüde Menschen vom Sprung in den Tod abhalten soll.
Angekommen?
Drehen Sie sich um und schauen Sie in Richtung Helvetiaplatz.
Der Elefant von Haus am Gern.
Vor Ihnen, mitten auf dem Helvetiaplatz, steht eine exakte Kopie des Moulin Rouge, des berühmten Wahrzeichens des sagenumwobenen Vergnügungsetablissement von Paris. Von hier aus gesehen steht das Berner Moulin Rouge, die Rote Mühle vom Künstlerpaarhaus am Gern aus Biel, exakt in der Achse zum Historischen Museum. Die Replik entspricht ganz genau den Maßen des Originals. Durchmesser 8 Meter, Höhe 12 Meter. Und verdeckt den großen Nadelbaum vor dem Historischen Museum. Nur der Turm schaut noch hervor. Die Kopie der Mühle steht auf drei leicht abgespreizten Stelzen, 10 Meter über dem Boden, inmitten des Platzes. Das Windrad dreht gemächlich, der Verkehr braust ungestört unten durch. Das zylinderförmige Eisenkonstrukt hat ein Spitzdächlein und 10 Fenster. Es ist aus großen Metallplatten gefertigt, wie im Schiffsbau verwendet, und rot lackiert. Das Windrad besteht aus einem Kreuz aus 4 metallverstrebten Flügeln und hat eine Spannweite von 15 Metern. Ihre Konturen sind mit leuchtenden und blinkenden Lämpchen umrandet. Das Kreuz dreht sich nicht mit dem Wind, nein, es dreht sich erhaben, kontinuierlich, ruhig mit der Kraft eines Elektromotors. Die Fenster sind nachts von innen beleuchtet. Auch die Dachtraufe ist mit programmierbaren LED-Leuchten ausgestattet, die in der Nacht lustig blinken und die Konturen der Mühle weithin sichtbar machen.
Jetzt können Sie wieder auf der Brücke zurückgehen. Zurück über den Fußgängerstreifen zur Kunsthalle.
Haben Sie gewusst, dass das Kirchenfeldquartier von ausländischen Investoren gebaut wurde?
Ende des 19. Jahrhunderts verkaufte die Stadt Bern das landwirtschaftlich genutzte Kirchenfeld an englische Investoren, The Bern Land Company, und vergab das Baurecht an eine englische Baufirma für die Erstellung eines neuen, bürgerlich-mundänen Quartiers unter der Bedingung, dass diese eine Brücke zwischen dem Kirchenfeld und der Stadt und das dazugehörende Straßennetz bauen. Nach der Fertigstellung der Brücke wurde das Kirchenfeld zum bevorzugten Quartier der vermögenden Berner, der Botschaften und Diplomaten.
Wenn Sie unten beim Brückenende angekommen sind, überqueren Sie den Fußgängerstreifen zur Kunsthalle zurück. Sie wissen ja jetzt bereits, dass Sie aufpassen müssen. Gehen Sie rechts der Kunsthalle entlang um die Ecke.
Die Kunsthalle ist eines der renommiertesten Kunsthäuser der Schweiz, von internationaler Wichtigkeit und mit avantgardistischer Tradition. So verhüllte der Verpackungskünstler Christo mit seiner Frau Jean-Claude die Kunsthalle Bern als sein erstes öffentliches Gebäude. Der Kurator Harald Seemann setzte Maßstäbe mit der Ausstellung »When Attitude Becomes Form«, wenn Haltung Form wird, eine der einflussreichsten Ausstellungen des 20. Jahrhunderts, die den Skulpturenbegriff radikal veränderte.
Gehen Sie auf die schwarz-weißen Absperrstangen zu und daran vorbei. Überqueren Sie mit Vorsicht die ruhige Straße. Sehen Sie die grüne Bank zwischen den 2 Büschen? Da dürfen Sie jetzt mal Platz nehmen.
Von hier aus haben Sie ebenfalls einen hervorragenden Blick auf das Moulin Rouge von Barbara Meyer-Chester und Rudolf Steiner, dem Künstlerpaar Haus am Gern. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie die Rote Mühle auch von hier aus von vorne sehen? Dass Sie das sich gemächlich drehende Windrad wieder aus derselben Perspektive sehen wie schon von der Brücke aus? Obwohl Sie da von einer anderen Seite geschaut haben? Ja, das ist das Besondere am Berner Moulin Rouge. Von wo aus immer Sie sich nähern, immer stehen Sie vor der Mühle, vor dem drehenden Windrad. Woher Sie auch kommen, Sie kommen und kommen nicht dahinter. Dahinter aber würden Sie auf die Kopie des legendären hölzernen Elefanten stoßen, der bis 1906 im Hinterhof des Pariser Moulin Rouge stand. Im Innern des Elefantenbeins würde eine Wendeltreppe in den Bauch des Tieres führen. Dort würden sich paradiesische Genüsse jeglicher Natur eröffnen. Orientalische Tänze, Opium, Gesang, leichte Mädchen und Geselligkeit.
bleiben Sie noch etwas sitzen und schwenken Sie Ihren Blick zum Traumhäuschen.
The Cloud von Jürg Stäuble.
Was ist das für ein Dach, das so elegant links über dem Tramhäuschen schwebt und silbrig im Lichte glitzert? Ist das ein Flugobjekt? Oder eine architektonische Kapriole? Das sehen wir uns jetzt mal von nahem an.
Stehen Sie auf und gehen Sie in die Richtung, aus der Sie gekommen sind. Zurück zu den schwarz-weißen Absperrstangen. Gehen Sie nicht zu sehr Richtung Kunsthalle, sondern eher rechts Richtung Tramhäuschen. Links sehen Sie einen Zebrastreifen, der zur Tramstation führt. Überqueren Sie ihn. Schauen Sie gut, Sie haben zwar Vortritt, aber es gibt Autofahrer, die das nicht wissen. Und dann nehmen Sie gleich noch den nächsten Fußgängerstreifen Richtung Historisches Museum in Angriff. Vorsicht, da herrscht ein reger Tram- und Autoverkehr. Wenn Sie heil auf dieser Seite angekommen sind, nochmals Vorsicht. Das Trottoir ist nämlich auch ein Veloweg. Auf dem pflastersteinernen Boden hinter den Blumentrögen angekommen, können Sie aufatmen und in die Höhe schauen.
Jetzt stehen wir unter dem Dach, das gar kein Dach ist. Es ist ein imposantes, filigranes Gebilde und schwebt über uns. Es ist eine amorphe, architektonische Struktur, die an eine angeknabberte Waffel erinnert. Sie erstreckt sich vom Tramhäuschen zum Seitentor des Historischen Museums bis zum Brunnenbecken des Welttelegrafendenkmals. Es ist ein ausladendes, helles Aluminiumgeflecht aus kreuzweise ineinander gesteckten Lamellen. Das Konstrukt liegt auf 5 schlanken Metallstangen. Von unten betrachtet erinnert das unregelmäßig sich ausbreitende Objekt an die überkreuzten Plastikrechen im Eisfach, die diese schönen Eiswürfel machen. Wie eine offene Kassettendecke mit einem Raster von 50 x 50 cm, die den Blick in den Himmel freigibt. Je nach Wetter regnet und schneit es durch die hängende Decke hindurch. Die Aluminiumlamellen haben oben wie unten unterschiedliche wellenförmige Silhouetten. Jede Lamelle ist ein Unikat. Die Skulptur wirkt wie ein Skelett eines futuristischen Flugobjektes und ist von kühler Eleganz. Seine Arbeit nennt Jürg Stäuble The Cloud, die Wolke. Sie hebt sich vom massiven, schwergewichtigen Welttelegrafendenkmal ab. Der dunklen Figurengruppe auf ihrem wuchtigen Steinpodest antwortet ein leichtes, gegenstandsloses Gebilde, das in seinen Bedeutungen nicht festgelegt ist. Während das Welttelegrafendenkmal hinsichtlich seiner materiellen und stilistischen Erscheinung dem trutzigen, burgartig aufgebauten Gebäude des Historischen Museums entspricht, sich sozusagen als dessen Vorhut empfinden darf, entzieht sich das Aluminiumgeflecht einer inhaltlichen Festlegung. Der Blick in die Kunstgeschichte lässt an die fantastischen Flugkonstruktionen des belgischen Künstlers Panamarenko in den 70er Jahren denken und an jene von Leonardo da Vinci des frühen 16. Jahrhunderts. Und man fühlt sich an die weißen Reliefs mit rasterförmig sich durchdringenden Lamellen von Jan van Schroenhoven um 1960 erinnert, einem von allem befreiten, gewissermaßen reinen Kunstbegriff verpflichtet.
Gehen Sie nun zum Brunnen und umkreisen Sie ihn gemütlich.
Der Brunnen von Lilli Keller. Lilli Keller konstruiert hier eine Skulptur auf dem bestehenden Welttelegrafendenkmal von Giuseppe Romagnoli. Er gewann 1911 den international ausgeschriebenen Wettbewerb zum 100-jährigen Bestehen der Welttelegrafenunion. Die Telegrafie und deren weltumspannende Union sah ihren Sinn und Zweck darin, die Seelen der Völker zu verbinden.
Wegen dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde das Denkmal erst 1922, 11 Jahre später, realisiert. Dem Brunnen war ein unglückliches Schicksal beschieden. Er wurde nämlich erst fertig zu einer Zeit, die nichts mehr mit der Epoche seines Entwurfs gemein hatte und war bei Kunstfreunden und bei der Bevölkerung gleichermaßen umstritten, wenn nicht gar verhasst. Nun pfropft Lilli Keller ihr Monument auf das bestehende Monument. Die bronzenen Figuren Romagnolis werden mit rezykliertem Fundmaterial zugedeckt. Große Metallplatten, Glas, Stahl, Eisen, rostige Wellblechstücke, massive Holzbalken, alles großdimensioniert, 3 auf 5 Meter große Flächen, Platten und mehr. Alles Hinterlassenschaften der Bauindustrie sind meterhoch aufgetürmt. Schicht um Schicht wird wild aneinander gelehnt. Vom obersten Punkt rinnt Wasser lustig plätschernd über die unterschiedlichen Oberflächen hinunter in ein erstes oberes Becken, das mit Spiegelscherben und bunten Steinen verziert ist. Er gießt sich dann über den Rand hinunter in das bereits bestehende steinerne Sammelbecken. Das umgrenzte Dreieck rund um das Welttelegrafendenkmal verwandelt die Künstlerin in eine grüne Oase, in eine Insel im brausenden Verkehrsmeer. Sie kreiert ein elegant umzäuntes Perklein wie in Paris, mit schattenspendenden Bäumen, Bänken. Auch die parkierten Autos rundum hebt sie auf und schafft diese aber nicht fort, sondern rammt sie als Autowracks ungespitzt in den Rasen, wie sie es einmal auf einer Afrika-Reise gesehen hat, wo ein Grundstück ganz mit Autowracks umzäunt war. Die im Zentrum des nunmehr überdeckten Denkmals thronende Frauenfigur, die als eine Verkörperung der Telegrafie gelesen werden kann, die einst die Völker verbunden hat, hat es gerade noch rechtzeitig geschafft, vom hohen Sockel herunterzusteigen, um sich aktiv ins aktuelle Weltgeschehen einzumischen. Sie sitzt nun, wie in Hodlers Gemälde, mutiges Weib, kräftig rudernd in einem Boot im Perklein und kämpft erhobenen Hauptes gegen den Wogengang des Verkehrs.
Lilli Keller wagt es, das bestehende Welttelegrafendenkmal zum Verschwinden zu bringen, ohne es zu zerstören. Ihr Eingriff ist reversibel und sie sieht sich in einer langen Reihe von künstlerischen Aktionen auf dem Helvetiaplatz, die in ferner Zukunft Schicht um Schicht auch wieder abgetragen werden könnten, bis das Welttelegrafendenkmal wieder zum Vorschein kommt. Ein Vorgehen, das der Geschichte und der Archäologie des Ortes gerecht wird, ohne auf die aktuelle Kunst zu verzichten. Ein Vorgehen, das nicht nur allen zukünftigen Künstlern freie Hand lässt, sondern auch im Sinne der Denkmalpflege ist, deren oberstes Anliegen die Bewahrung der jeweiligen Zeitzeugnisse ist, um so die Geschichte des Ortes lesbar zu machen.
Nun verlassen wir die schöne Parkanlage von Lilli Keller und gehen zum Haupteingang des Historischen Museums. Und weiter nach rechts, alles dem Zaun entlang. Wir schauen in das Quartier mit seinen Villen und Botschaften, sehen die erste Kirche Christi Wissenschaft und rechts das Alpine Museum, in dessen vorderem Teil die Schulwarte.
Der Bau wurde 1930 im Stil der avantgardistischen Weimarer Kunst Design- und Architekturschule Bauhaus errichtet. Und war mit Blick auf den erstarkenden Nationalsozialismus auch ein politisches Statement. Während das Bauhaus in Deutschland bald als entartet galt, setzte die Schweiz mit der neuen Schulwarte im Bauhausstil ihr Zeichen für ein Bildungswesen, das die Freiheit des Geistes hochhalten sollte. 2005, wurde die Schulwarte als Institut für Bildungsmedien in die Pädagogische Hochschule integriert.
Wenn Sie an der Berner Straße angekommen sind, überqueren Sie den Zebrastreifen. Gleich rechter Hand gibt es einen zweiten Zebrastreifen, den Sie ebenfalls überqueren. Dann weiter Richtung Münster. Aber keine Angst, es geht nicht mehr weit. Bald sind wir bei der Bank an der Bushaltestelle des 19er-Busses, wo Sie sich setzen können, falls Sie einen freien Platz finden.
Wenn Sie sich hier gemütlich hinsetzen oder halt da stehen, dann können Sie noch einmal beobachten, wie das Windrad des Moulin Rouge genau zu Ihnen zeigt. Es blinkt Ihnen neonrot zu. Das neue Wahrzeichen von Bern wird das Publikum in Scharen auf den Helvetiaplatz locken. Die Mühle und ihr dahinter nährt die Sehnsucht nach Abenteuer, Ekstase und prickelnder Gefahr. Wir sprechen hier von Erkenntnis, Erweiterung des Seins, Kunst als höchstes der Gefühle.
Insouciance, Légèreté et Joie de vivre. Möchten wir gerne signalisieren mit dem Riesending.
Sagt Barbara Meyer-Chester, die zusammen mit Rudolf Steiner als Künstlerduo Haus am Gern diese Monumentalplastik aus Metall konzipiert hat. Die Erfüllung können Sie in den umliegenden Kulturinstitutionen finden. Scheuen Sie sich nicht. Gehen Sie auf Entdeckungsreise.
Bleiben Sie an dieser Stelle. Vielleicht hat es Platz gegeben auf dem Bänklein. Vielleicht sitzen Sie ja schon. Jedenfalls schauen Sie mal in Richtung Brücke.
Looping von Karin Lehmann.
Stellen Sie sich vor, da, wo die Brücke in den Helvetiaplatz übergeht, verlassen die Tramschienen die Straße und steigen in einem Schwung hoch und höher und zeichnen eine riesige Schlaufe in den Himmel. Sie ist höher als die höchste Turmspitze des historischen Museums. Die Schienen schwingen sich in den Himmel, um sich dann wieder gleichmäßig abzusenken und dem weiteren Verlauf der Straße zu folgen. Die geloopten Schienen formen eine Zeichnung aus vier Linien in den Raum über dem Helvetiaplatz. Wenn Sie sich ein bisschen bewegen, können Sie sehen, wie sich die Linien in immer neuen Formationen überschneiden. Die Skulptur ist 100,6 Meter hoch und von Weitem sichtbar. Die gespannten Bögen markieren ein Energiezentrum zwischen Kunsthalle, Alpinem und Historischem Museum.
Je höher die vier Eisenschienen steigen, desto mehr geben sie ihre parallele Ordnung auf und streben wie ein Tulpenstrauß der Physis nachgebend auseinander. Es ist eine gigantische, kühne Schlaufe, ein zarter Kritzel, der sich silbern in den Himmel ritzt. Die Leichtigkeit des Kritzels wird mit dem allerschwersten und massivsten Material umgesetzt. Tramschienen derartig zu formen, zu montieren, bedeutet einen wahnsinnigen Energieaufwand, ein Kraftakt. Die Skulptur Loop der Berner Künstlerin Karin Lehmann zeigt also eine Energiezone in der Stadt an. Außerdem funktioniert sie sowohl als Skulptur als auch als Zeichnung im Raum. Dynamik, Bewegung und Leichtsinn. Oder ein Plädoyer für den Umweg.
Da kommt von der Brücke her ein Tram langsam angerattert. Es steigert das Tempo kontinuierlich, nutzt die Neigung der Kirchenfeldbrücke und rast in den Loop. Es steigt wie in einem Riesenrad höher und höher, bis es kopfüber den Scheitelpunkt erreicht hat, um dann schwungvoll wieder runterzurollen und am Boden angekommen, seine Fahrt in gewohnten Bahnen fortzusetzen. Das Gefährt mit all seinen Passagieren drin muss sich entscheiden, ob es auf der linken oder rechten Schiene waghalsig balancierend weiterfahren möchte. Denn die Schienen grätschen auseinander. Oder ob es den Radstand, den auseinanderdriftenden Schienen anpassen soll und sich damit die ganze Geometrie und Materie mitsamt den Passagieren und deren Kleinkindern und Haustieren inklusive Kinderwagen, Gehhilfen und Einkäufen darin mitverformen. Was für ein Spaß! Was für ein Vergnügen! Oder halten die Passagiere das Tram panisch vor dem Aufstieg an? Steigen Hände verwerfend aus, mit Schrecken in den Knochen und stehen um das Tram herum und diskutieren mit wildfremden Menschen die Situation. Nun ja, was finden Sie schöner? Zuschauen oder mitfahren? Was sicher ist, um sich durch den Loop bewegen zu können, braucht es Schwung.
Meine Damen und Herren,
das war's.
Das war Der Elefant ist da.
Von
Mathis, Zwick
und Madörin.
Texte in Zusammenarbeit mit Eva Bechtold und Markus Stegmann.
Geräusche und Mastering Hip Mathis.
Sprecherinnen und Sprecher Franziska Vonax, Klaus Brömmelmeier, Michel Fuchs, Simon Hering, Domenico Pecoraio, Lucius Rona.
Produziert in der Via Audio-Videokunst Basel.
Ein Studienauftrag der Kommission Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Bern.
Nun können Sie hin, wo Sie wollen. Außer Sie haben ein Gerät ausgeliehen, dann wäre es außerordentlich freundlich, wenn Sie es wieder zurück zu Ihrer Ausgabestelle bringen. Also eigentlich ist es ja Ihre Pflicht, das zu tun. In dem Fall gehen Sie einfach Richtung Brücke. Sie kennen sich ja jetzt aus auf dem Helvetiaplatz und werden Ihre Ausgabestelle auf jeden Fall wiederfinden. Uns bleibt, Ihnen einen wunderbaren Tag zu wünschen. Falls Sie den anderen Audiowalk noch nicht gemacht haben, wir können ihn wärmstens empfehlen. Falls Sie gerade jetzt etwas müde sind, machen Sie doch eine Pause und gehen Sie danach frisch gestärkt auf den anderen Rundgang. Wenn Sie jetzt keine Zeit haben, Der Elefant ist da für Sie bis zum 11. Oktober 2015.